du heute sprechen willst. Und ich danke, dass du die Herzen berührst, Herr. Und dass du auch schon in der Vorbereitung, dass du die Dinge, die du gebracht hast, dass sie mit einem Plan hast du sie mir serviert. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich leitest, dass ich nur das spreche, was auch wirklich von dir ist. Und dass es genau so ankommt, wie du es meinst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Also heute hat die Predigt hat zwei Hälften. Wie viel? Es hat ja zwei Hälften. Eigentlich hat alles eigentlich zwei Hälften. Keine Ahnung, wie er das jetzt übersetzt, aber ja. Alles hat zwei Hälften, nee, das ist aber nicht das Thema. Die erste Hälfte des Predigttitels heißt, sei kein Verurteiler. Ja? Die andere Hälfte des Predigttitels erfahrt ihr während der Predigt. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich dachte, als der Herr mich so an das Thema geführt hat, dachte ich so, ich verurteile ja nicht. Die anderen verurteilen. Aber da habe ich eigentlich die anderen verurteilt, dass die anderen einander verurteilen. Ganz schön verurteilend, ganz schön verwirrend auch irgendwie. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir alle haben irgendwo in unserem Leben Dinge, die wir verurteilen, Menschen, die wir verurteilen vielleicht. Ich hoffe, dass es nicht so viel ist bei dir. Aber egal wie viel Verurteilung du hast, der Herr will dich frei machen davon. Und dafür sind wir heute hier. Das ist das Thema, das er mir aufgetragen hat. Und ich predige mir auch heute selber natürlich. Ob Verurteilung muss ja nicht immer heißen, dass du über Menschen schlecht sprichst. Es kann auch sein, dass du einfach verurteilen denkst. Ich glaube, da ist ganz viel. Ja, und das weiß niemand, wie der andere denkt. Aber der Herr weiß es und der Herr will unsere Gedanken befreien. Wir schauen uns dafür eine Geschichte an aus Johannes 8, ab Vers 2. Vielleicht eine englische Bibel oder so. Ja. Johannes 8, ab Vers 2, ich lese für die Deutschen aus der Schlachter 2000. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel, also Jesus. Und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Bevor wir jetzt weiter in die Begebenheit hier reingehen, hat sich mir schon das erste Problem mit Verurteilung gezeigt. Wenn wir uns den Kontext anschauen. Es ist morgens, Morgenandacht, wie du auch immer das nennen willst, und Jesus predigt den Leuten, er lehrt. Und in dieser Situation, wo die Menschen Gemeinschaft haben mit Jesus, genau in diese Situation kommt diese verurteilende Gruppe hinein. Also das war nicht auf dem Marktplatz, wenn man eh nichts Besseres zu tun hatte, sondern gerade da, wo Jesus eigentlich wirken will. Wenn der Feind Verurteilung senden will oder uns dazu versuchen will zu verurteilen, ist es oft auch, um uns abzuhalten von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Um uns abzuhalten davon, unsere Zeit mit ihm zu verbringen oder unsere Gedanken für ihn freizuhalten. Das ist mir mal vorab aufgefallen. Und dann habe ich auch mir gedacht, okay, diese Frau wurde beim Ehebruch ergriffen. Helmut hat auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und jetzt wird die in den Tempel geführt. Ich gehe mal davon aus, einfach, dass diese Frau nicht im Tempel Ehebruch getrieben hat, ob aus moralischen Gründen oder einfach, weil sie nicht erwischt worden wollte. Ich meine, wer noch in der Schulzeit war, man tut auch nicht abschreiben, wenn der Lehrer zuguckt. So denke ich jedenfalls, dass sie irgendwo in irgendeinem Stadtteil außerhalb des Tempelbezirks war. Aber die Leute haben sich die Mühe gemacht, die zu nehmen und dahin zu schleppen. Abgesehen von den Leuten, die jetzt ergriffen haben beim Ehebruch, der Rest der Bande hatte eigentlich gar keinen Plan, hat die jetzt die Ehe gebrochen oder nicht. Es gab die paar Zeugen, aber der Rest war eigentlich unbeteiligt in dem Sinne. Wir müssen auch sagen, dass es aber durch das mosaische Gesetz war da eine andere Moral bei den Juden. Da war ja dieser Aspekt, wenn zwei oder drei Zeugen da schon ausgesagt haben, sollte die ganze Gemeinde die Person steinigen. Und die waren ja sehr gesetzlich unterwegs. Und deswegen kann ich sie jetzt nicht so verurteilen dafür, dass sie die Frau verurteilt haben. Ja, aber Jesus zeigt uns, da, als er gekommen ist, seinen Weg. Und wir wissen, dass wir nicht aufgrund von Hörensagen irgendwelche Dinge beurteilen oder gar verurteilen. Ne, weil wenn die jetzt sagen, die da hat die Ehe gebrochen, das wäre jetzt für uns kein Grund, darüber zu urteilen. Sondern wir sind ja geistgeleitete Menschen und wir haben durch den Geist auch die ich sag mal, die Gabe der Geistesunterscheidung, auch zu wissen, was ist echt, was sind Dinge, die wirklich passiert sind und wie soll ich sagen, was der Wahrheit entspricht, was der Geist der Wahrheit uns offenbart. Und jedenfalls ist mir dann kürzlich sowas aufgefallen. Bei uns im Geschäft hatten wir so eine Fortbildung, da hat der Geschäftsführer hat gesprochen. Der spricht nicht alle Tage und du bist auch nicht andauernd mit ihm zusammen unterwegs, also ich persönlich noch nicht. Und da hat der Geschäftsführer gesprochen und hat in die Runde gefragt, wem ist der Gaspreis zu teuer, der Preis fürs Gas. Und von 30 Leuten haben sich 26 gemeldet, zu circa. Drei von den anderen haben, glaube ich, geschlafen und einer war noch ich. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, weil es so heilig war, hat es mich nicht aufgeregt, sondern ich heiz halt mit Strom, deswegen hat es mich halt nicht aufgeregt, bin ich ganz ehrlich. Ja. Und dann fand ich es interessant, er hat nicht gepredigt, bis jetzt predigt er noch nicht, aber der Herr kann Geschäftsführer berühren, preist den Herrn. Der hat dann gesagt, okay, alle haben gesagt, der Gaspreis ist zu teuer. Irgendjemand soll ihm doch mal sagen, wo liegt denn der Gaspreis gerade? Und niemand wusste es. Interessant, also es war keine Predigt, war ein Vortrag, aber ich dachte so, stimmt, man hört die ganze Zeit zu teuer, aber ich weiß gar nicht, wer wirklich sich schon die Mühe gemacht hat zu gucken, ob das jetzt, wie viel das jetzt mehr kostet. Es kostet sicherlich mehr, aber wie viel? Keine Ahnung. Und so glaube ich, Reich Gottes technisch, es gibt vielleicht mal so Situationen, ja, der Gaspreis wird teurer, aber dann gucken wir uns an, stimmt das auch wirklich, hören wir das in den Medien nur und was stimmt von dem, was in den Schlagzeilen steht, keine Ahnung, wie oft, wie viel Mal das teurer ist und am Ende ist es vielleicht um die Hälfte teurer oder so, ne, das erstmal prüfen und dann gucken wir uns natürlich auch an, wie können wir damit konkret vorgehen. Wir sollen nicht verurteilen, ja, wir sollen nicht sagen, hey Politiker, jetzt gib mir mal mehr Subventionen, sondern wir haben einen Reich Gottes mäßigen Weg, sage ich mal, und den kennt ihr auch, und zwar aus 1. Timotheus 2, Abvers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für alle Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das heißt, der Reich Gottes Weg ist also nicht, ich reg mich auf über den Politiker, der mir nicht noch mehr Sanktionen jetzt mal gewährt. Heißt es nicht Sanktionen, Subventionen? Ich habe euch vorher auch Sanktionen gesagt. Subventionen. Ja, Sanktionen wäre das andere. Das ist diese Begriffe, ne? Ich habe mir die nicht ausgedacht. Also Subventionen, der mir nicht noch mehr Subventionen gibt und noch irgendwelche Boni, da regen wir uns nicht drüber auf, sondern wir sagen, Danksagung. Und ich sage euch, das war ein starkes Erlebnis, vor allem Lobpreis. Ich habe nämlich bis vorhin irgendwie so gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Gasbeispiel so gut passt bei Verurteilen, keine Ahnung. Aber wir haben heute ja welche aus der Ukraine hier. Und da habe ich echt vor im Lobpreis, da hat es mich echt ergriffen. Weil ich dachte mir so, wir regen uns auf über Gaspreise. Und ich meine, wir haben ein Land, das müsst ihr euch vorstellen, wir haben ein Land, in dem es so schön ist zu leben, dass die Leute zu uns kommen. Ich meine, und wir verurteilen andere. Wir verurteilen Politik, dass es nicht noch besser ist. Und da hat der Herr mich vorher wirklich gedemütigt. Da hat er mich wirklich auf meine Knie gebracht, weil ich denke mir, dieser Segen, dieses, wir stehen morgens auf, fahren zur Arbeit mit unseren, mit dem Auto oder mit dem motorisierten Fahrrad, beides ist ein Segen. Und wir regen uns schon auf über Verkehrsstau und sonst was. Und andere, die können in ihrem Land gar nicht mehr auf die Straße rausgehen, ohne dass sie mit Krieg und was konfrontiert werden. Ich sage euch, das hat mich ergriffen vorhin. Und dementsprechend denke ich, wow, wer sind wir, dass wir verurteilen? Hat jetzt ein bisschen mein Konzept durcheinander gebracht, aber wenn der Herr spricht, wenn der Herr berührt, dann kann ich da nicht von ablassen. Jedenfalls, wir gucken uns weiter die Geschichte an von Jesus. In Johannes 8, es geht weiter ab Vers 5, da sprechen dann die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus über diese ganze Situation und sagen, im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen oder verurteilen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Und viele Jahre meiner Bibellesezeit war das für mich so eine Stelle, da dachte ich so, ja, das ist halt passiert, aber was das jetzt bedeutet mit diesem auf die Erde schreiben, keine Ahnung. Da ist so, Herr, deine Wege sind höher als unsere, muss ich nicht verstehen, deine Gedanken sind höher. Ich weiß nicht, vielleicht sind heute auch einige hier, die wir auch schon länger mit dem Herrn unterwegs sind, unter einige Deutungen zu kennen. Ich persönlich kannte bisher eigentlich noch nicht so viele und hatte aber in der Bibellesezeit kürzlich ein Erlebnis, da bin ich nicht nur 2-3 Runden in meinem Bibellesezimmer tanzend rumgesprungen, sondern ein paar Runden mehr. Nachbarn haben mich bisher noch nicht angezeigt, also war es noch im Rahmen. Jedenfalls habe ich mich sehr gefreut. Ich habe nämlich bei der Bibellese eine mögliche Deutung zu dieser Stelle bekommen. Ich möchte auch vorab wirklich sagen, hey, wenn du eine Deutung hast und du sagst, ich habe das mal so gehört und bin da voll da dabei, dann alles gut. Kann man sicherlich in verschiedene Richtungen auslegen. Aber eine Deutung habe ich bekommen vom Herrn. Ich muss euch nur vorwarnen, das wird jetzt sehr theologisch. Also eigentlich bin ich eher der Fan, irgendwelche Stories zu erzählen, was der Herr so tut und Power und Leute von Jesus erzählen und was. Aber ja, wenn er mir jetzt so hier so eine Erkenntnis gibt, dann wollte ich die auch nicht für mich behalten. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, bleibt dran. Ich hoffe auch hinten, das funktioniert irgendwie. Also come on. Und zwar habe ich mir erstmal gedacht, so oft habe ich mich fokussiert drauf, Jesus schreibt ja in die Erde, in den Sand, Erde, Staub, ist irgendwie alles das Gleiche in der Bibel. Und da dachte ich die ganze Zeit, was schreibt denn der da rein? Aber eigentlich denke ich mir, warum überlegst du, was er da reinschreibt? Wenn es relevant wäre, was das für ein Wort ist, was das für was auch immer ist, dann, wenn das für uns heute relevant wäre, dann hätte er es in die Bibel schreiben lassen. Also wirklich, ich meine, es gibt auch versiegelte Bücher, da wissen wir auch nicht, was drin steht, weil es jetzt für uns heute hier auf der Erde erstmal noch nicht relevant ist. Andererseits, jetzt beispielsweise in Daniel 5, Vers 25, eine Stelle, da kam so eine Hand, also eine Hand, aber ohne den Rest, nur eine Hand, und hat an eine Wand geschrieben, also ein übernatürliches Zeichen, und die hat da hingeschrieben. Und weil der Herr das vielleicht relevant findet für uns, hat er uns da auch in die Bibel geschrieben, was die Hand geschrieben hat. Es kommt dann in Vers 25, da heißt es dann, ene mene miste, Entschuldigung, falsche Übersetzung, mene mene tekel uparsin, oder ufarsin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hört sich so ähnlich an wie unser German Sprichwort für Auszählen von Leuten. Mene, mene, tekel, uparsin. Das wird dann auch beschrieben, was das genau heißt auf Deutsch. Ist es davor Sprachengebet, ist es davor irgendeine Engelssprache? Aber es wird übersetzt dann in Daniel 5. Und wir gehen da jetzt nicht drauf ein, was das alles heißt und was das bedeutet. Aber es zeigt mir, hey, wenn der Herr schreibt in einer biblischen Geschichte und er will, dass wir die Bedeutung wissen, dann hat er die Möglichkeit, es in die Bibel zu schreiben, hat er in Daniel 5 gemacht. Das heißt für mich eindeutig, hey, Johannes 8, da geht es nicht um die Schrift, die in den Sand geschrieben ist. Und dann dachte ich mir, es geht nicht darum, was er in den Sand geschrieben hat, in den Staub, sondern es geht darum, dass er in den Sand geschrieben hat. Also dadurch, dass er diese Tätigkeit getan hat. Das ist wichtig. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber bleibt dran, sonst um Hilfe schreien, Rettungsringe haben wir irgendwo auch da, falls jemand untergeht in den ganzen Bibelstellen jetzt. Und zwar habe ich das beim Lesen vom Gesetz nämlich erst gecheckt, das Ganze. Es gibt eine Stelle im mosaischen Gesetz, in der der Priester auch so eine Handlung vollzieht. Ich habe es lange nicht gewusst. Weil es ist in meinen Bibeln, ich habe jetzt so 7 Bibeln oder so bei mir immer auf dem Tisch, in keiner ist es als Referenzstelle angegeben. Aber es gibt's. Und zwar, haltet euch fest, es ist im Alten Testament, mosaisches Gesetz, gibt es ein bestimmtes Ritual, wenn eine Frau die Ehe gebrochen hat, beziehungsweise man davon ausgeht, dass sie die Ehe gebrochen hat. Also wenn der Verdacht besteht. Im Gegensatz zu Johannes 8 ist es nur dann notwendig, dieses Ritual auszuführen, wenn es, der Ehebruch noch nicht bestätigt wurde. Ich erkläre nachher, warum die Stelle trotzdem jetzt passt. Und du hast schon, bist schon voll ready, du willst. Es ist in Numeri 5. Numeri 5 steht das. Genau, 4. Mose, richtig. Und da ist es so, da, um die Prozedur relativ kurz zu erklären, da geht der Priester hin, nimmt sein Tongefäß, damals noch nicht durchsichtig, und dann tut er da fluchbringendes Wasser in diesem Gefäß bereiten. Das trinkt dann die Frau, und wenn die Frau die Ehe gebrochen hat, dann wird die irgendwie krank, und darauf sehen alle, oh, die ist schon eine Ehebrecherin, und wenn sie die Ehe nicht gebrochen hat, dann bleibt sie gesund. Also, es ist Altes Testament, preist den Herrn, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, weil auf sowas habe ich, also da. Fluch bringt das Wasser, es hört sich irgendwie komisch an. Und jetzt kommt's aber, der Clou bei dem Ganzen ist, woraus sich das fluchbringende Wasser zusammensetzt. Numeri 5, Vers 17. Dann soll der Priester heiliges Wasser nehmen in ein Tongefäß, und der Priester soll etwas vom Staub vom Boden der Wohnung nehmen und in das Tongefäß tun. Also er macht diese Geste, der Priester geht auf den Boden und nimmt Staub zusammen. Habe ich noch nie so gesehen. Und so ist es, durch dieses ganze Ritual im Alten Testament wird Sünde aufgedeckt. Sünde kommt ans Licht, Sünde kommt in Erinnerung, je nach Übersetzung. Und durch das, was Jesus tut, passiert etwas Ähnliches. In Johannes 8, Abvers 6 lesen wir dann, noch ein bisschen Wiederholung. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau stand in der Mitte. Der Unterschied ist, dass die Frau in Johannes 8, das ist jetzt nicht die Person, ob man fragt, hat die Ehe gebrochen oder nicht, weil die hat gesündigt, das ist allen bewusst. Aber geistlich gesehen wird durch diese Tätigkeit, die Jesus hier tut, dieses priesterliche im Staub wischen, schreiben, er bringt die Sünde der anderen in Erinnerung, die verborgene Sünde von ihnen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die alle die Ehe gebrochen haben, das wäre ein bisschen heftig, aber die haben in irgendeiner Form gesündigt und werden hier dran erinnert. Vielleicht auch, die sind ja Schriftgelehrte und Pharisäer gewesen, haben die diese Anspielung konkret verstanden. Vielleicht war es einfach eine geistliche Sache, die Jesus gemacht hat, und es kam ihnen auf einmal in den Kopf. Aber das fand ich, da hat es für mich einen Sinn ergeben, warum Jesus da im Staub rumschreibt, um auf dieses, wie heißt es, Eifersuchtsopfer, glaube ich, in Numeri 5 anzuspielen. Ich weiß nicht, das war vielleicht echt ein bisschen kompliziert. Für meine Verhältnisse war es ein bisschen kein Problem. Und tatsächlich ist die Aussage jetzt, die wir am Ende haben, immer noch eigentlich die gleiche, die wir schon aus der Kinderstunde kennen. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber jetzt ist es für mich bestätigt, dass es ein Fluss ist, diese ganze Geschichte, dass das, was Jesus hier tut, kein Zufall ist, sondern eine Bestätigung dafür, wie wichtig das ist. Dass er uns auch im Neuen Testament an Sünde, sage ich mal, erinnert. Aber das Gute ist, im Neuen Testament, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, Jesus hatte kein Wasser dabei und hat jetzt irgendwas gemischt und dann den Leuten mal rumgegeben, oh, hast gesündigt, ja, trink mal. Das hat Jesus nicht gemacht. Ist ja nicht Altes Testament. Und deswegen gibt es unter anderem auf diese Stelle, aber auf die ganzen Stellen aus dem Gesetz, unsere Verheißung aus Galater 3:13, oder was schon passiert ist, was Jesus schon erfüllt hat. Und da heißt es Galater 3:13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Da steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das heißt also, ja, Jesus hat die Leute erinnert an ihre Sünde, er hat sie zur Erkenntnis gebracht, aber den Fluch, auch für uns, den wir vielleicht verdient hätten, alttestamentlich, den hat er auf sich genommen. Und ich meine, das ist ja die frohe Botschaft, dass das Gericht aus dem Gesetz an Jesus vollzogen wurde, an unserer Stadt. Die Menschen, die jetzt in diesem Kreis standen und dann einer nach dem anderen weggegangen sind, Die haben dann zwar die Frau ja nicht mehr verurteilt, aber sie haben ihr auch nicht unbedingt vergeben. Also es steht nicht dran, dass sie ihr Vergebung zugesprochen haben oder dass sie sich vielleicht auch entschuldigt hätten, so, hey, sorry, dass wir dich jetzt hier ein bisschen bloßgestellt haben, sorry, dass wir dich umbringen wollten, vielleicht können wir es auch ein bisschen besser formulieren, aber sie haben sich nicht entschuldigt, sie haben nur die Verurteilung abgebrochen, sage ich mal. Ja gut, aber wenn Jesus vor dir steht, ja, okay, wow, wenn die das nicht gemacht hätten. Jesus will für uns aber nicht nur, dass wir nicht verurteilen und in dieser, wie sagt man da, neutralen Stellung sind, sondern wir sollen ja mehr. Jesus spricht dann ja zu der Frau in Vers 10 und 11, da richtete sich Jesus auf und als niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und das erinnert uns an was Jesus später nochmal zu uns allen sagt, als Jesus von den Toten auferstanden ist und den Jüngern begegnet. In Johannes 20, ab Vers 21, da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, Friede mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Heiligen Geist sollt ihr empfangen. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie festhaltet, dem sind sie festgehalten. Die meisten Übersetzungen heißt, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Weil, wie in der Geschichte, wo Jesus, er guckt hin, wer verurteilt die Frau, niemand verurteilt sie. Und so hat er gesagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Und wir heute, wenn wir Menschen vergeben, dann ist denen vergeben, in dem Sinne. Natürlich, wenn ich jetzt jemandem seine Sünden vergebe oder seine Sünden, die er an mir tut, dadurch erlöse ich die Menschen nicht. Er muss trotzdem natürlich selber Jesus annehmen als seinen Herrn, das ist klar. Aber wir haben da eine geistliche Autorität bekommen vom Herrn. Und der erste Part ist ja eigentlich noch ganz nett. Hier ein interessanter Vers außerdem in Johannes 20, 23. Vielleicht ist der aktuell, ich weiß es nicht. 2023 ist für die Leute, die in Jahresrechnung gut sind, ist dieses Jahr. Also, aber gut, irgendwie habe ich jetzt gerade so gedacht, egal, alles gut. Also ist aktueller denn je. Dieser erste Part, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Ja, okay, mache ich gerne, dann vergebe ich dir mal die Sünden, oh, ist doch nett. Aber der zweite Part, der hat es eigentlich in sich, finde ich, wenn ihr sie festhaltet, dann sind sie festgehalten. Und wir lesen das ja mit Geist, wir lesen das ja nicht mit Fleisch. Wenn ich jetzt mit dem Fleisch lesen würde, würde ich denken, ah ja, dann tue ich den Leuten, die ich gern habe, den vergebe ich. Aber die ich nicht so gern hätte, wenn ich jetzt mit Fleisch leben würde, den vergebe ich da halt nicht, dann sind denen die Sünden behalten. Also das wäre jetzt ja der negative Gedanke, wenn man fleischlich denken würde. Wenn ich aber das geistlich mir anschaue, sehe ich, hey, was für eine Verantwortung. Weil wenn wir sehen, dass jemand sündigt oder an uns sündigt, und wir ihn nicht vergeben, dann behalten wir ihm ja die Sünden eigentlich. Also Jesus weist uns hier ganz konkret an, dass wir einander vergeben sollen. Wenn Menschen sündigen, Menschen an uns sündigen, sollen wir wissen, hey, ich soll ihm vergeben, dass die Sünden nicht behalten werden, nicht festgehalten werden. Paulus tut es auf den Punkt bringen in Kolosser 3,13, war so einfach, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr einander vergeben. Und jetzt kommt der Part, wo ich dann auch sage, okay, ja, sei kein Verurteiler, ist mal das Erste, schon mal gut und richtig. Aber dann geht es noch weiter, vergeben. Das heißt, weil Jesus mir vergeben hat, tue ich die Gnade, die er mir erwiesen hat, weitergeben. Und ich habe das jetzt mal so genannt, sei kein Verurteiler, sei ein Gnadeteiler. Also das ist, wenn ich solche Wortspiele habe, dann muss ich den Herrn immer fragen, Herr, darf ich das, ist das logisch? Aber ich glaube, es war okay für ihn. Also nicht verurteilen, sondern Gnade teilen, verurteilen. Ja. So konnte ich es mir merken, weil es halt mehr ist als nur drüber wegsehen und nur, okay, das stört mich nicht, sondern wirklich Vergebung aussprechen. Auch, um das Beispiel von vorher zu nehmen, auch nicht nur sich nicht die Politiker zu verurteilen, sondern dankbar zu sein. Also es ist mehr als neutral. Es ist positiv, ist fast schon ein bisschen schwach ausgedrückt. In Liebe sollen wir handeln. In Liebe sollen wir auch denken und sprechen. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir das verurteilen lassen und Reich Gottes technisch an die Sachen rangehen, dann gibt der Herr auch seinen Segen dazu. Und das Zeugnis, was ich jetzt erzähle, das habe ich kürzlich schon erwähnt. Ich dachte mir so, boah, erzähle ich das heute überhaupt? Aber es sind wirklich einige jetzt da, die es noch nicht gehört haben. Deswegen herzlichen Glückwunsch, ihr kriegt die Wiederholung. Der Segen des Herrn, der ruht dann auf uns, wenn wir dem folgen. Nicht zu verurteilen, Gnade teilen, preis den Herrn. Also ich möchte damit heute sagen, egal ob du dich als jemanden einschätzt, der verurteilen denkt, oder du denkst, boah, eigentlich habe ich damit nie zu tun, fast nie. Egal, ob du viel verurteilst oder wenig, wir wollen es halt alles ablegen. Wir wollen es dem Herrn bringen und stattdessen seine Gedanken annehmen, dass wir Reich Gottes technisch denken. Weil Verurteilung uns einfach unsere Zeit und Gedankenkapazität raubt, die wir eigentlich für den Herrn nutzen sollten. Und selbst in Situationen, wo wir vermeintlich denken, da hätten wir jetzt aber wirklich Grund, uns zu beschweren, da hätten wir jetzt wirklich Grund, auf den und den wütend zu sein. So Beispiel wie vorhin, wir haben viel mehr Grund, dankbar zu sein. Also das ist mir hängen geblieben im Gottesdienst heute. Und ja, dass wir dann hingehen und nicht nur sagen, ja, nehme ich die neutrale Stellung ein, verurteile ich nicht, sondern die Liebe walten zu lassen und zu sagen, hey, okay, dann vergebe ich auch und dann spreche ich positiv, dann danke ich und. Ja. Also Reich Gottes technisch an die Sachen ranzugehen. Und wenn wir all das tun, vom Verurteiler zum Gnadenteiler werden, dann werden wir auch erleben, und ich predige das ja nicht, wenn ich es nicht erlebe, ne? Aber ich habe es erlebt, wir werden erleben, wie der Herr dann seinen Segen dazu gibt. Und wie einfach gerade die Umstände, wo wir eigentlich verurteilen würden, das und das und das, genau die Umstände wird er zum Segen bringen. Amen.